Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich freue mich sehr, dass wir heute in einen neuen Themenmonat starten. Wir werden dabei begleitet als Expertin von Frau Dr. Furaschowa. Sie ist leitende Oberärztin und stellvertretende Chefärztin der Augenklinik in Chemnitz. Ihr Schwerpunkt ist dabei die vitreoretinale Chirurgie und das verrät ja auch eigentlich schon, worum es heute geht. Aber bevor wir zu den Studien kommen, möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen und auch direkt fragen, was Sie zu diesem spannenden Schwerpunkt gebracht hat.
Ja, liebe Frau Licht, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein und freue mich auch auf den fachlichen Austausch, auch auf die Diskussion. Zu Ihrer Frage, wie ich in der vitreoretinalen Chirurgie gelandet bin. Ich glaube, mich fasziniert dort einfach alles, wenn ich es mal kurz zusammenfassen kann. Die Vielfalt allein, also man hat mehr oder weniger Standardkrankheiten, die man denkt, okay, kenne ich schon alles, gehe ich in den OP und mache alles nach Schema F. Aber so ist es nun mal überhaupt nicht in der Netzhautchirurgie, weil man da tatsächlich bei jedem Auge ganz verschiedene Verläufe und Überraschungen erleben kann und teilweise wirklich diese Herausforderung auch im OP bei Initialstandardverfahren doch improvisieren zu müssen. Das fasziniert mich auch. Ich finde das toll und diese Herausforderung nehme ich gerne im Alltag an.
Das klingt sehr, sehr spannend. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Selber gemacht habe ich es ja noch nicht, aber es klingt immer ganz spannend, wenn vitreoretinale Chirurgen davon erzählen. Und das Schema F gibt's ja nicht. Darum geht's ja auch in diesem Podcast-Monat so in mehreren Hinsichten. Und es geht so ein bisschen auch darum, was man macht, bevor man operiert. Wir sprechen insgesamt übers DMÖ, dann noch ein bisschen über PPV, dann auch noch über die Aderhaut und über vitelliforme Läsionen. Nur so als kleiner Spoiler. Fangen aber mit dem DMÖ an und vielleicht könnten Sie ja einmal erläutern, was ein DMÖ, also ein diabetisches Makulaödem, überhaupt ist, wann es auftreten kann und ab wann es bei uns in Deutschland als behandlungsbedürftig gilt.
Ja, vielen Dank für diese Eingangsfrage. Ist tatsächlich wichtig, bevor wir zu der Therapie übergehen, über die Krankheit oder über die Definition der Krankheit selber zu sprechen.
Oh ja.
Das diabetische Makulaödem ist letztendlich die Hauptursache für die schwere Sehbeeinträchtigung bei Patienten mit Diabetes mellitus. Und zwar unabhängig davon, ob es Typ 1 oder Typ 2 Diabetes ist. Man muss auf faire Weise sagen, hier sprechen wir oft noch von jüngeren, berufstätigen Patienten im Gegensatz zu AMD-Kohorte. Das heißt, die Berufsfähigkeit oder die Arbeitsfähigkeit von dieser Patientenkohorte ist besonders wichtig und hat natürlich auch Einfluss auf insgesamt das ganze soziale und wirtschaftliche Leben der ganzen Gesellschaft.
Ja.
Also, dass wir hier auch noch aus dieser Hinsicht noch mehr bemüht sein müssen oder bemüht sind, guten Visus oder gute Behandlungsergebnisse zu erreichen. Insgesamt spricht man von diabetischem Makulaödem bei Flüssigkeitsansammlung, also ist dann das Wort Ödem, und zwar typischerweise in den Netzhautschichten, also nicht unter der Netzhaut, das kommt manchmal auch vor, aber viel typischer ist die intraretinale Flüssigkeit als Ausdruck von der Störung der inneren Blut-Retina-Schranke.
Ah, okay.
Wenn die Netzhautgefäße nicht mehr dicht sind, quasi die Dichtigkeit der Gefäßwand ist gestört und dann tritt die Flüssigkeit aus den Gefäßen der Netzhaut eben in das umgebende Gewebe und das sehen wir eben als Flüssigkeitsansammlungen entsprechend in der Bildgebung. Seltener, aber kommt auch vor, sehen wir auch die Flüssigkeitsansammlung unter der Netzhaut. Dann sprechen wir von subretinaler Flüssigkeit, auch im Rahmen von diabetischen Makulaödemen. Und wann wird es behandlungsbedürftig? Letztendlich führt das DMÖ so gut wie immer zu einer Sehminderung. Dadurch, dass sich das Ganze in der Mitte der Netzhaut abspielt, also im Makulabereich, ist das in der Regel auch immer symptomatisch.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch behandlungsbedürftig. Es gibt manchmal Diskussionen, wir haben auch manchmal Patienten, die 100% Sehkraft haben,
ja,
tatsächlich auch noch nicht so viel im Alltag merken. Und in der OCT-Untersuchung sehen wir trotzdem schon diese zystoide Netzhaut, also diese Schwellung. Dann stellt sich die Frage wirklich, muss man das jetzt schon behandeln oder noch nicht? Das sind so ein bisschen Einzelfallentscheidungen, abhängig vom ganzen Setting, von dem Patienten, wie compliant er ist und wie gut sein Diabetes eingestellt ist. Aber das sind eher so seltene Fälle. In der Regel, wenn wir DMÖ haben, ist es immer auch mit einer Sehverschlechterung vergesellschaftet und damit auch ist der Behandlungsbedarf gegeben.
Und vielleicht so für die Assistenzärzte unter uns, gibt es da so harte Kriterien von wegen, wie dick die Netzhaut mikrometermäßig sein muss, in welchem Bereich?
Also in den meisten Studien wird der Schwellenwert für die zentrale Netzhautdicke mit 400 Mikrometern eingegeben. Mhm. Manche nehmen das mit 350 Mikrometern, aber auf jeden Fall so Standard 400 Mikrometer Dicke in dem gesamten zentralen Netzhautbereich, da spricht man auf jeden Fall von einem diabetischen Makulaödem.
Okay, ja, das ist immer gut zu wissen, weil wenn der Oberarzt einen fragt, dann soll man es ja wissen, ne? Vielen Dank für diese eigentlich perfekte Ein- und Überleitung. Sie hatten ja sogar schon angesprochen, wie relevant das ist für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft, wenn eben die Diabetesraten steigen ja auch und wenn die Patienten, die noch im Arbeitsalltag stehen, dann eben beeinträchtigt werden. Und da greift, oh Wunder, diese Studie. Wir sprechen heute nämlich über die Auriga-Studie, die beschäftigt sich mit den Real-World-Daten von Aflibercept. Und das erklärt ja eigentlich auch so ein bisschen, warum man Real-World-Daten braucht, wobei es ja auch die Zugang, also es gibt ja auch die Zulassungsstudien und warum und was genau hat man denn jetzt hier überhaupt in den Fokus genommen?
Ja, das haben Sie schon perfekt betont, dass das eine Real-World-Studie ist. Das ist total wichtig, weil es nicht immer mit den Ergebnissen von Zulassungsstudien übereinstimmt, das, was wir in dem Real-World-Setting finden. Und die Auriga-Studie ist eine internationale 24-monatige prospektive Beobachtungsstudie und okay, ist derzeit die größte prospektive Studie, die die Behandlungsergebnisse des diabetischen Makulaödems und beziehungsweise des Makulaödems nach einem retinalen Venenverschluss mit intravitrealer Aflibercept-Injektion untersucht hat.
Ich fand 24 Monate jetzt ein bisschen kurz, wenn man sagt, es geht irgendwie um so Nachbeobachtung und das ist ja so eine Dauertherapie eigentlich. Also viele Patienten sagen ja auch, okay, wenn wir jetzt anfangen zu spritzen, wann hören wir denn dann auf? Und dann sagen wir auch nicht 24 Monate.
Man muss aber fairerweise sagen, die Zulassungsstudien, mit denen wir oft die Real-World-Daten ja vergleichen wollen, laufen auch oft über 1 bis 2 Jahre. Mhm. Es gibt bei manchen Studien auch die Möglichkeit, dann die Patienten nachzubeobachten, sodass wir 3- und 4-Jahresdaten bekommen. Das ist natürlich auch sehr wertvoll. Aber das ist bei weitem nicht bei jeder Studie der Fall. Und grundsätzlich, um das initiale Ansprechen auf die Therapie zu beurteilen, reichen die 2 Jahre eigentlich sehr gut aus. Okay. Wir wissen mittlerweile aus den Studien, dass sogar das erste halbe Jahr, wenn nicht sogar die ersten 3 Monate schon ausreichen, um gut sehen zu können, wohin die Reise geht mit der Behandlung. Insofern sind 24 Monate schon eigentlich eine relativ lange Frist, gerade wenn man berücksichtigt, dass das Patientenklientel auch manchmal nicht sehr compliant ist und diese ganzen Patienten, die in den Studien sind, dabei Laune zu halten, dass sie auch wirklich immer regelmäßig kommen über 24 Monate, das ist schon auch eine nicht unwesentliche Leistung.
Naja, das stimmt. Bei den Erfahrungen, die ich bisher mit Studien habe, also das ist, glaube ich, so ziemlich das, ich würde jetzt mal behaupten, fast das Nervigste, wenn man dann irgendwie immer befürchten muss, die kommen nicht. Aber gut, die haben das ja auch mit einigen Patienten geschafft. Wie viele waren denn hier drin und wie viele haben denn durchgehalten, die 24 Monate?
Also hier sprechen wir heute explizit über die Auswertung der deutschen Kohorte der Patienten. Mhm. Und zwar explizit auch über die Patienten mit DMÖ, die aber behandlungsnaiv waren. Das heißt, die waren vorher nicht vorbehandelt. Das ist eine Untergruppe von der gesamten Kohorte der Auriga-Studienpatienten. Und in diese behandlungsnaive deutsche Kohorte flossen insgesamt 154 Patienten ein, mit einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 17 plus minus 6 Monaten am Ende. Also auch, sag mal so, 154 Patienten ist jetzt auch nicht wenig, wenn wir gerade berücksichtigen, dass es ausschließlich Patienten aus Deutschland waren und ausschließlich diejenigen, die noch keine DMÖ-Vorbehandlung vorher hatten.
Wo wir gerade bei den Ausschließlichen sind, gibt es noch weitere Ausschlusskriterien?
Natürlich. Ausschlusskriterienliste ist oft bei vielen Studien sogar länger als die Einschlusskriterienliste.
Schön.
Und zwar ist leider ebenso, die Ausschlusskriterien in dieser speziellen Studie waren auch anderweitige Behandlung des diabetischen Makuloödems, die parallel lief. Mhm. Also die Patienten durften keine zusätzliche DMÖ-Behandlung bekommen.
Im Sinne von Laser oder?
Laser oder andere steroidhaltige intravitreale Medikamente. Auch Patienten, die vorher eine Netzhautchirurgie schon bekommen haben, also interne Netzhautoperation, die durften gar nicht eingeschlossen werden. Und entsprechend natürlich alle Erkrankungen im Auge, die maßgeblich die Sehschärfe beeinflussen. Weil die Sehschärfe ist natürlich der wichtigste Endpunkt in vielen Studien und auch hier. Insofern alle Begleiterkrankungen, die kräftigen Einfluss auf die Sehkraft haben, musste man hier natürlich auch exkludieren. Zusätzlich durften diese Patienten mit Laserkoagulation zwar vorbehandelt werden, aber das dürfte oder müsste mindestens 3 Monate zurückliegen, die Laserbehandlung. Und anamnestische Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall mussten auch mindestens 6 Monate zurückliegen.
Okay.
Das ist jetzt so in der Kürze die wichtigsten Ausschlusskriterien für diese Kohorte zusammengefasst.
Aber darum geht's ja. Und Sie hatten das ja gerade schon angesprochen. Der Visus war der wichtigste Endpunkt. Was waren denn die anderen?
Es gab tatsächlich noch die anderen sekundären Endpunkte, wie man die oft in den Studien bezeichnet. Und zwar durchschnittliche Änderung von Visus zu den jeweiligen Zeitpunkten Monat 6, Monat 12, Monat 24. Dann wurde separat noch natürlich die anatomischen Kriterien ausgewertet. Die Änderung der zentralen Netzhautdicke nahm dann natürlich den wesentlichsten Anteil. Aber auch die Patienten oder der Anteil der Patienten mit intra- und subretinaler Flüssigkeit wurde nochmal separat ausgewertet. Die durchschnittliche Anzahl der Injektionen in diesen 2 Jahren und natürlich auch die Dauer der Behandlungsintervalle, was alles natürlich in die Behandlung mit reinfließt.
Okay, also wir haben rausgeholt aus den Daten, was rauszuholen ging. Dann freue ich mich mal darüber, was Sie rausholen konnten, wenn Sie uns eine kurze Übersicht über die Ergebnisse geben könnten.
Ja, wie Sie sagen, es gab viele Endpunkte und entsprechend auch so vielfältig die Ergebnisse auch sind.
Dann könnten wir ja zuerst über den Visus sprechen, das ist ja das Wichtigste gewesen.
Gestartet sind die Patienten mit einem Ausgangsvisus von 65 Buchstaben. Das wird ja in Studien alles meistens nach ETDS-Schema gewertet. Wenn wir das in Dezimalvisus umrechnen, ist es ungefähr 0,4, dass wir alle so eine Vorstellung davon haben.
Danke.
Und das ist immer gut. Finde ich ganz veranschaulich, tatsächlich, das in Dezimal umzurechnen. Und die Entwicklung des Visus war folgendermaßen. Also die Patienten haben im Mittel nach einem Jahr 4 Buchstaben Visus gewonnen. Und nach 2 Jahren 5 Buchstaben Visus gewonnen. Das ist umgerechnet für uns ungefähr auch eine Zeile.
Okay.
Das heißt, eine Zeile Visusgewinn haben wir bei diesen Patienten im Laufe von 2 Jahren Behandlung gesehen. Und man muss auch sagen, dass die stärkste Veränderung, also am meisten, also die stärkste Verbesserung des Visus wurde in den ersten 20 bis 28 Wochen der Behandlung beobachtet. Und ab dann blieb dieser angestiegene Visus, den man jetzt in den ersten Wochen erreicht hat, über den weiteren Verlauf mehr oder weniger stabil mit geringen Schwankungen und konnte aber auch stabil gehalten werden, obwohl die Injektionsfrequenz im Laufe des zweiten Halbjahres und auch des zweiten Jahres deutlich gesunken war.
Wo lag die dann so? Wie viele Spritzen haben die noch bekommen?
Also in den ersten 6 Monaten wurde die häufigste Injektionsfrequenz beobachtet, was auch logisch ist, weil wir meistens mit einem Upload starten. Das heißt, in den ersten 6 Monaten haben die Patienten im Durchschnitt 5 Injektionen bekommen. Mhm. In dem ersten Jahr insgesamt waren das dann 7 Injektionen.
Ah, okay.
Und in den 24 Monaten waren es im Durchschnitt 9 Injektionen. Also finde ich gar nicht so viel, gerade in dem zweiten Jahr. Also es war deutlich weniger, obwohl die funktionellen Ergebnisse auch weiterhin auf gutem Niveau gehalten werden konnten.
Ja, finde ich spannend, weil das ja auch sehr anschließt an das, was Sie vorhin gesagt hatten, nämlich, dass man schon innerhalb der ersten 3 bis 6 Monate ganz gut sehen kann, wohin die Reise mal geht. Und es ist bestimmt auch gut für die Patienten, wenn man denen das so mit an die Hand geben kann, weil die natürlich erstmal ganz schön vielleicht auch verängstigt und ein bisschen verloren sind in diesem, was dann auf die zukommt. Und also, dass man das dann versucht zu halten, dass das eben der primäre Punkt ist und dass man dann nicht denkt, okay, das wird jetzt immer besser und besser und besser. Das ist bestimmt auch sehr wichtig. Ich habe mich gefragt, als ich die Ergebnisse angeguckt habe, man sieht, okay, es gibt welche, die haben 5 bis sogar 15 Buchstaben gewonnen. Aber es gibt auch ein paar, die haben 5 oder 10 Buchstaben verloren über die Zeit. Und wie geht man mit denen weiter vor, bei denen man sieht, dass es vielleicht innerhalb dieser 3 bis 6 Monate in der Upload-Phase, dass es nicht genug wirkt? Wann wechseln Sie, wann wechselt man, wann denkt man, okay, es ist nicht Aflibercept oder vielleicht auch gar kein Anti-VEGF-Medikament, was man geben soll? Wie gehen Sie da vor?
Ja, das ist auch eine sehr gute und alltäglich relevante Frage tatsächlich. In der Studie hier wurde das Schema nicht explizit ausgewertet, ob das jetzt nach Treat and Extend lief oder nach Prorenata, das wurde jetzt nicht speziell als Endpunkt der Studie angesprochen. Ich persönlich im Alltag starte, wie gesagt, mit 3-monatigen Upload die Behandlung und wie ich schon erwähnt habe, meistens sieht man da schon, wohin die Reise geht bei den Patienten. Man weiß zwar, dass die Diabetiker häufiger ein bisschen mehr brauchen als zum Beispiel AMD-Patienten. Das heißt, manchmal macht es Sinn tatsächlich, wenn wir zwar nach 3 Injektionen eine Verbesserung sehen, aber noch nicht so stark, wie wir das uns vorstellen, ist vielleicht nicht sofort dann der Impuls, oh, wir wechseln dann gleich nach 3 Injektionen. Vielleicht macht das tatsächlich Sinn, noch die 4. und 5. Injektion zu geben, weil die manchmal wirklich etwas verspätet, wie gesagt, reagieren. Aber spätestens nach der 4., 5. Injektion, wenn ich nicht dort ankomme mit dem OCT-Befund und mit dem Visus, wo ich gerne den Patienten gesehen hätte, dann würde ich auf alle Fälle über einen Wechsel nachdenken.
Okay.
Tatsächlich.
Danke, dass Sie das so noch sagen. Die haben hier ja auch gar nicht in der Studie festgelegt, wann ein Patient als Non-Responder gilt. Das heißt, alle Patienten, die jetzt Sie auch genannt haben, die sind ja die, die quasi unter Aflibercept dann auch 24 Monate behandelt worden sind. Ich hätte noch eine Frage, so ein bisschen zum Abschluss. Und zwar hatten Sie ja ganz am Anfang schon so schön erklärt, was intraretinale und subretinale Flüssigkeit ist und auch, dass Sie das mit ausgewertet haben. Und was ich mich gerne mal frage, wenn ich so ein OCT sehe, kann ich daran erkennen, wie schwer die Behandlung bei dem Patienten wird, wie schwer der Verlauf ist oder was der für Prognosen hat?
Ja, die prognostische Relevanz von diesen ganzen Biomarker ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor, gerade im Gespräch mit dem Patienten, damit wir ihn möglicherweise bei langwieriger Behandlung bei Laune halten können. Letztendlich die intraretinale Flüssigkeit ist etwas, was bei jedem diabetischen Makulaödem mehr oder weniger zu sehen ist. Die Dicke der Netzhaut natürlich, ob ich jetzt eine Netzhautdicke habe, die gerade mal so 400 Mikrometer ist, oder habe ich eine Netzhautdicke, die 600 oder 700 Mikrometer ist, spricht natürlich schon dafür, wie stark die Blutretina-Schrankenstörung ausgeprägt ist. Das heißt, je höher die Netzhautdicke, desto größeres Problem haben wir da. Man weiß aber auch, dass gerade die subretinale Flüssigkeit noch eher auf einen schwerwiegenderen Befund hinweist.
Okay.
Und es gab in dem Protokoll-T tatsächlich auch, im Vergleich kam raus, dass Aflibercept im Vergleich zum Bevacizumab zum Beispiel bei Patienten mit zusätzlicher subretinaler Flüssigkeit deutlich bessere Visusergebnisse erreichen konnte.
Okay.
Sodass ich persönlich auch für den klinischen Alltag dazu neige, wenn ich Patienten sehe, die nicht nur intra-, sondern auch subretinale Flüssigkeit sehe, tatsächlich die Patienten eher auch auf Aflibercept einzustellen.
Ich finde es sehr spannend, was man jetzt alles aus dieser Studie allein ableiten kann an einzelnen Dingen. Was ist denn so Ihr Punkt, wo Sie sagen, Mensch, wie gut, dass ich diese Studie gelesen habe, das bringt mich weiter?
Ja, also erstmal was Beruhigendes, sage ich mal so, dass wir in Deutschland eigentlich gar nicht so schlecht dastehen, was die Real-World-Behandlung von DMÜ-Patienten angeht, weil es ja Real-World-Daten sind, sind jetzt keine Zulassungsstudien. Das finde ich sehr gut. Also laut der Auswertung, die Behandlung wurde begonnen im Durchschnitt 10 bis 14 Tage nach der Diagnosestellung. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir haben tatsächlich eine Zeile Visusgewinn, die wir dann auch über 2 Jahre halten können. Finde ich auch wichtig. Die Anzahl der Injektionen, das ist tatsächlich sehr interessant und das ist das, was ich besonders für mich mitgenommen habe. Weil die Autoren dieser Studie haben die Patienten in 2 Gruppen nochmal eingeteilt. Die Patienten, die im ersten Behandlungsjahr 7 bis 13 Injektionen bekommen haben, haben tatsächlich sowohl zu Monat 12 als auch zu Monat 24 wesentlich bessere anatomische und funktionelle Ergebnisse gezeigt, als die Patienten, die im ersten Jahr mit 6 oder weniger Injektionen behandelt wurden.
Also viel hilft viel, ein bisschen.
In dem Fall tatsächlich, also gerade im ersten Jahr müssen wir offensichtlich dranbleiben. Und möglicherweise spiegeln diese Daten eine gewisse Art von Unterbehandlung noch bei uns in Deutschland wider, weil es ist wirklich erstaunlich. Also wenn wir allein die Netzhautdicke angucken, dann sind die Patienten mit 7 bis 13 Injektionen im ersten Jahr, die haben tatsächlich doppelt so starke Netzhautdickenreduktion aufgewiesen als die Patienten, die 6 oder weniger IVOMs bekommen haben in den ersten 12 Monaten. Insofern, gerade im ersten Jahr müssen wir tatsächlich intensiv dranbleiben und möglicherweise nicht zu schnell extendieren. Wobei, wie gesagt, das Schema und die Intervalle wurden hier jetzt nicht speziell ausgewertet in dieser Studie.
Es ist ja aber jetzt nicht nur von den vom Befund abhängig und von der Versorgungsleistung, sondern auch gerade beim Diabetes weiß man ja, dass viel von der Compliance abhängt der Patienten. Beziehungsweise Compliance sagt man ja gar nicht mehr, von der Therapieadhärenz. ich denke, also für mich finde ich das jetzt sehr toll, dass Sie das so gesagt haben, so am Ende so schön zusammengefasst haben, denn das ist ja was, das kann man denen mitgeben. Und dann habe ich immer die Hoffnung, dass sie sich denken, ja gut, ein Jahr mache ich das alles hier mit und dann kann man ja mal gucken. Das ist ja wirklich schön, wenn man da so mehr Information hat. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Furaschowa, für Ihre Expertise und das Vorbereiten dieser Studie. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch. Das führen wir dann über die PPV und das DMÖ. An der Stelle möchte ich mich nochmal bei Bayer bedanken für das Sponsoring in diesem Monat, für die Unterstützung und natürlich auch bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.